Vorgestern ist die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek gestorben. Aus diesem Anlass wiederholen wir ihr Gespräch von 2011. Da stand die Schauspielerin kurz vor ihrem 80. Geburtstag, genauer gesagt nur 2 Wochen davor. So war die erste Frage von Stefan Parisius: Was machen Sie eigentlich an diesem runden Geburtstag?
Ich weiß es eben noch nicht ganz genau, ob ich rechtzeitig von Amerika zurückkomme. Und am nächsten Tag muss ich nach England fliegen. Also es hängt ein bisschen in der Luft. Aber Geburtstag habe ich auf jeden Fall.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Ruth Maria Kubitschek. Vom Spatzl zur Romanautorin.
Schön, dass Sie da sind. Echt, Sie wissen noch nicht, wie Sie Ihren 80. feiern?
Naja, weil ich kann nicht richtig feiern, weil ich eben nach Amerika fliege und auch noch in die Südstaaten und da einen Dreh habe, der am 31. stattfindet. Und dann muss ich wieder zurück und dann muss ich nach England, um in einem Pilcherfilm eine Rolle zu spielen. Und insofern habe ich alle Feierlichkeiten abgesagt. Aber Geburtstag habe ich wirklich in jedem Fall.
Aber der 80. kann es eh nicht sein. Bei dem Rahmenprogramm, das Sie haben.
Ja, aber er ist es wirklich. Ich kann es manchmal auch selber nicht glauben, weil eigentlich fühle ich mich nicht so. Ich muss sagen, bei dem, was ich tue, wundere ich mich auch. Ich glaube, ich war mit 40 nicht so tüchtig wie heute.
Wissen Sie noch, wie Ihr 8. Geburtstag war?
Da war ich noch in der Tschechoslowakei. Da war ich auch noch auf dem Dorf in der Schule. Also das war bestimmt sehr schön, weil immer zum Geburtstag hat meine Mutter, das nannte sich ein Baumstamm, gebacken. Mhm. Also das war ein Kuchen, der war wie ein Baumstamm und da war Creme drauf gerollt, so, also drauf, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Und diesen Baumstamm, den schnitt man dann so in, also mit viel Schlagsahne, Buttercreme und das war mein Lieblingskuchen. Und immer zum Geburtstag kriegte ich einen Baumstamm.
Also eine schöne Erinnerung.
Ja, ja. Das war auf dem Dorf. Das war Komotau. Sehr schön. Nein, ich bin nur in Komotau geboren. Ah. Und wir haben dann auf einem Dorf gelebt. Das hieß Bartelsdorf. Und das war sehr hübsch, weil das war Kohlenbautagewerk. Mhm. Das heißt, wenn die Kohle abgebaut war, wurde Wasser, wurden Seen. Mhm. Und eigentlich mein Kinderleben habe ich im Schwimmbad verbracht. Und da der August ja in der Zeit liegt, habe ich bestimmt an dem Tag im Schwimmbad gewesen. Es waren ja Ferien und dann gab es eben diesen Baumstamm, diese Torte.
Aber Schauspielerin wollten Sie damals auch schon werden?
Auch schon, ja. Das wollte ich im Grunde, seitdem ich denken kann.
Und da gibt es dann aber auch Erinnerungen, wenn ich das richtig gelesen habe, aus dieser Zeit, gerade in dem Zusammenhang mit Schauspielerin werden, auch im Zusammenhang mit Ihrer Mutter, die gar nicht so schön sind.
Na, meine Mutter wollte das nicht so unbedingt, warum auch immer, obwohl sie selber eine künstlerische Frau war.
Aber eigentlich Landwirtin, oder?
Nein. Wir waren, solange wir in der Tschechoslowakei waren, mein Vater, der hat diesen Kohlenschacht geleitet. Mhm. Und meine Mutter war eine Kunstgewerblerin, die auch sehr gut Klavier spielte. Und die den Toni Niesner, das war ein Sänger damals, auf seinen Anfangskonzerten begleitete. Und ich weiß eben nicht, warum sie so dagegen war. Ob sie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, vielleicht in ihrem künstlerischen Dasein als Pianistin. Sie war dagegen.
Nicht nur, sondern sie wollte es richtig gehend aus ihnen raus.
Herausprügeln.
Ja.
Aber da war ich schon älter. Da waren wir dann schon wieder in Komotau. Und da wollte ich dem Karl John und der Erika von Tellmann vorsprechen. Habe ich auch. Und die haben mich für einen Film damals schon, da war ich also 12 oder 13, nach Berlin holen wollen. Und der Brief ging leider, meine Freundin, mit der ich gerade böse war, die hat das meiner Mutter gegeben. Und da gab es furchtbare Dresche.
Und Sie mussten ganze Bilder, Ihre Schätze verbrennen.
Ja, meine Autogrammbilder. Aber im Grunde hatte die Mutter schon recht, wenn ich hinter ihrem Rücken nach Berlin fahren wollte, um Probeaufnahmen zu machen, war vielleicht doch...
Immerhin mit 12, 13.
Ne? Ja, also war so etwas gewagt.
Anfang der 40er ja. Jahre. Diese Schätze, das waren
Autogrammbilder, die ich gesammelt hatte. Ja. Und die musste ich im Ofen verbrennen, alle. Fast alle. Ich habe ein paar gerettet.
Aha. Und die hatten Sie dann auch dabei?
Als ich über die Grenze, oh Gott, Sie sind aber gut informiert.
Nicht so wie Sie.
Die hatte ich dabei, als ich dann mit wildfremden Leuten über die Grenze ging, durchs Erzgebirge zu Fuß. Da hatte ich ein paar, Mutter hat mir ein paar Schätze von sich mitgegeben, damit ich überlebe. Und da habe ich die Autogrammbilder, haben sich die Tschechen, diese Soldaten, die da waren, nur für meine Autogrammbilder interessiert, haben die auch genommen. Aber sie haben mir den Pelz und den Schmuck gelassen.
Und das war alles, was sie dabei hatten?
Ja.
Wie kam das, dass Sie da ganz alleine, also jetzt waren Sie 14, ja. Der Krieg war vorbei. Man würde annehmen, dass sich da die Familie auf den Weg macht. Warum waren Sie da
ja, alleine? Ja, die Familie hätte sich auch auf den Weg gemacht, oder hat sich auch. Aber es war Folgendes, da kam eben eine hochschwangere Frau vorbei und es war verboten, bei Todesstrafe jemanden aufzunehmen, der von der Tschechoslowakei, also von Prag, zu Fuß kam. Aber meine Mutter hat diese hochschwangere Frau aufgenommen und in der Nacht muss in ihr der Gedanke gereift sein, weil ein Slowake, der bei uns einquartiert war, weil wir eine große Wohnung hatten, der wollte mich heiraten. Der fand mich also hübsch. Und die Mama hat gesagt, dann ist dein Leben vorbei, wenn wir das nicht verhindern können. Und das ist eben immer das Tolle an meiner Mutter gewesen. Kurz entschlossen hat sie eben ihre Tochter mit diesen Leuten nach Deutschland geschickt. Es war immer noch besser, als wenn ich geheiratet hätte, einen etwas primitiven Menschen.
Und das war der erste von, ich habe mal so versucht, das ein bisschen zu ordnen, von drei großen Neuanfängen und Aufbrüchen, wo Sie immer mit ganz wenig Gepäck unterwegs waren.
Ja.
Also ein bisschen also Pelz, ein
kleiner Koffer.
Kleiner Koffer. Offensichtlich reisen Sie mit leichtem Gepäck und sind dann angekommen in der damaligen schon DDR, sowjetischen Besatzungszone.
Halle.
Erinnern Sie sich noch, comes love, an Ihren ersten Kuss?
Ja, das wissen Sie auch. Also das war dann schon, da waren wir dann schon alle wieder vereint und mein Vater hatte einen Neubauernhof. Und meine Mutter hat sich geweigert, natürlich, also muss noch etwas zu meiner Mutter sagen. Sie war eine Frau, die Bücher, ganze Bibliotheken auslas, die immer gelesen hat, Zeit ihres Lebens. Also die wollte natürlich keine Bäuerin werden und so habe ich mit meinem Vater alleine am Anfang diesen Neubauernhof bewirtschaftet. Und da war ein Fest und ich hatte mir geklaut vom Dachboden. Vom
zur Erinnerung, Sie waren jetzt 15 oder so, 14, 15?
Ja, 15 ja? war ich. Zwischen 15, ja, es war 15, weil mit 16 bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Also ich habe mir Getreide geklaut und habe mir einen weißen Rock und eine Bluse eingetauscht. Und damit ging ich auf den Dorfschwurf, mit 15. Und da kam der Fleischer von Köthen, also da kam einer im Mercedes, aber das war schon ein erwachsener Mann. Und der, mit dem habe ich getanzt und der brachte mich an unser Gartentor und versuchte mich zu küssen. Was ich nicht wusste, war, dass mein Vater hinter dem Gartentor stand und auf seine Tochter wartete. Und wie von der Tarantel gestochen, stürzte mein Vater da raus, gab mir eine Ohrfeige und dem Mann hat er davon gejagt. Das war mein erster Kuss. Also es war kurz davor.
Kurz davor. Mhm. Und als es dann, auch das ist natürlich nur nachgelesen, irgendwann später zum richtigen ersten Kuss kam, hatten Sie große Sorgen, schwanger zu sein davon.
Ja. Also das war dann aber ein bisschen später.
Dann waren Sie also, ja, Sie haben richtig dann, wie Sie sagen, zusammen mit Ihrem Vater, Sie haben richtig melken gelernt und alles, was dazugehört.
Alles.
Aber trotzdem war das dann ein Schritt näher schon zur Schauspielerei. Weil
mein Vater hat es mir erlaubt. Also der war immer dafür. Schon als meine Mutter dagegen war, hat er gesagt, wir planen, dass wir dich, wenn wir in der Tschechoslowakei geblieben wären, wäre ich nach Reichenberg gegangen, hätte für meine Mutter, hätte ich Zahntechnikerin gelernt und ich wäre da auf die Schauspielschule gegangen. Und aber da das alles nicht mehr ging, hat er mir in die Hand versprochen, ich darf auf die Schule. Und wir hatten Freunde in Dessau, meine Mutter, muss ich dazu sagen, das war ein Schauspieler-Ehepaar von ihrer Freundin. Und da durfte ich immer schon, währenddem ich mit meinem Vater, Bäuerin war, nach Dessau fahren und bekam Unterricht bei einer ganz wirklich großen Schauspielerin. Und das war mein erster Schauspiel.
Aber alles ein bisschen hinter dem Rücken der Mutter, ne?
Also die, naja, also die Mama, nachdem wir alles verloren hatten und das Leben wirklich nicht sehr glanzvoll aussah, war sie auch mit einer Schauspieltochter zufrieden.
Zumal sie ja dann relativ schnell sehr erfolgreich wurden, nicht nur im Theater, sondern auch im DDR-Film. Ich habe das nicht aus Spaß gesagt, die ostdeutsche Monroe.
Ja.
So sind sie gehandelt worden.
Ja, das war, weil ich die Carmen gespielt habe, auch im Fernsehen und überhaupt halt diese ganzen Rollen. Und in der Carmen hatte ich einen ziemlich großen Ausschnitt. Und dieses Bild von der Carmen hing im Adlershof im Fernsehstudio ganz groß, wenn du am Eingang reinkamst.
Mhm. Und dann kam ja auch tatsächlich, comes love, waren wir gerade, die Liebe in Gestalt von Götz Friedrich, ihrem ersten Mann. Ein Opernregisseur, wissen alle, die mit dem Namen was anfangen können. Ja. Da wollte ich eben noch mal fragen, mit der Carmen, die sie da gespielt haben.
Aber das hat nicht
hat damit
er gemacht.
Nichts zu tun.
Nein, er hat damit, wir haben uns in Weimar auf der Schauspielschule kennengelernt. Mhm. Und der Götz hatte einfach nach meinem Leben Flucht und unsere Familie war sehr auseinandergerissen oder zerrissen durch diese ganze Geschichte, habe ich das genossen, dass der Götz Friedrich eine Familie hatte, die intakt war. Mhm. Ich habe mich in den Vater hauptsächlich verliebt, ganz furchtbar verliebt und der Götz war noch, als ich das spielte, doch, da war er schon in Berlin, der war Dramaturg bei Felsenstein.
Mhm. Später an der Deutschen Oper.
Später war er dann Intendant der Deutschen Oper, aber da waren wir schon geschieden.
Haben Sie die Carmen auch gesungen eigentlich oder nur gespielt?
Also ich habe sie im Studio gesungen, aber richtig, ich habe sie synchronisiert, hat die Höntgen gesungen.
Aha.
Und der Böhm hat dirigiert und wir haben das nachgestellt. Aber ich musste natürlich im Studio singen. Und die Leute haben gesagt, so schlimm war es nicht.
Wobei, zuletzt haben Sie mit Ihrem Sohn gesungen zusammen oder das versucht und der meinte dann, so schlimm wäre es schon?
Nein,
oder?
Das war in Hamburg in einem Theater und da hat er gesagt, Mama, muss das sein?
Es musste ja nicht sein. Es ging ja mit der Schauspielerei tatsächlich dann auch sehr gut. Naja, jetzt sind wir 50er Jahre, Sie ein großer Star in der DDR, da waren Sie sicher doch auch ganz schön privilegiert, oder?
Ja, ich habe jedenfalls Geld verdient genug. Und
Auto wahrscheinlich?
Nein, wir hatten kein Auto. Dazu hat es nicht gereicht, weil der Götz hat ja kaum was verdient. Und ich hatte das Kind. Auto hatten wir nicht. Wir fuhren
Sohn
mit der S-Bahn immer. Und ich wollte da nicht mehr bleiben.
Warum?
Ich hatte immer einen Traum, dass die Mauer kommt. Das habe ich schon sehr oft erzählt. Weil wir durften am Anfang die Friedrichstraße durchfahren. Ja? Also an der Komischen Oper vorbei, durch die Linden, durch dieses Tor nach Babelsberg zum Drehen.
Mhm.
Der Günther Simon, das waren damals so Stars in der DDR und ich. Und ja gut, nachher konnten wir nicht mehr, mussten außenrum mit der S-Bahn. Und warum auch immer, ich habe dann geträumt, du wirst eines Tages überhaupt dann nicht mehr durch können. Da wird eine Mauer sein und es geht nicht mehr. Und den Traum hatte ich öfters.
Hm.
Der Götz hat eigentlich darüber gelacht, weil er gesagt hat, sowas gibt's gar nicht. Das kann nicht möglich sein.
Unvorstellbar,
Und ich bin dann 58 eben doch gegangen. Das waren verschiedene Gründe.
Sie sind geblieben in erster Linie. Sie hatten ein Gastspiel in Celle?
Nee, ich bin nicht geblieben. Das ist eine falsche Information.
Ah, das ist eine Information. Schauen Sie, was man
alles habe
weiß.
Vorgesprochen und er hat gesagt, ich würde Sie engagieren. Ich habe wirklich versucht, den normalen Gang zu gehen von Ministerium zu Ministerium. Aber sie haben erst gesagt, ich darf ein Gastspiel geben. Und dann haben sie es verboten und dann bin ich gegangen. Auch wieder mit einem ganz kleinen Koffer, mit der S-Bahn nach West-Berlin und dann nach Hannover geflogen.
Aber mit noch was anderem im Gepäck, nämlich jetzt mit
mein
einem
Sohn.
Kleinen Kind.
Der
war zwei? Oder
der
wie?
Kam hinterher. Ja, also das war gefährlich. Aber der blieb bei Götz. Ich musste ja erst mal eine Wohnung und ein Bett und so haben. Und den hat dann meine Mutter zum Flughafen gebracht, ungefähr 14 Tage später. Und ich habe ihn in Hannover abgeholt. Dann hatte ich schon eine Wohnung und ein Bett und konnte das Kind unterbringen.
Und trotzdem aber die Aussicht dann alleine im Westen als Schauspielerin,
ja,
zweijähriges
schwer.
Kind, die Familie noch im Osten.
Ja.
Die kam dann zwar bald nach,
die
aber das war ja nicht so absehbar. Also das war ja
die gingen aber woanders hin, die gingen nach Freudenstadt. Ja.
Und da ist dann Ihr Sohn letztlich auch zu großen Teilen?
Letztlich ist mein Sohn dann zu meiner Mutter gegangen, weil das ging nicht. Ich habe jeden Abend Theater gespielt, das Kind war alleine. Und dann bin ich mal die Treppe runtergeflogen und hatte eine Gehirnerschütterung. Dann ging es überhaupt nicht mehr. Und dann kam er zu meiner Mutter und das war gut so. Und da war eben meine Mutter wieder ganz toll. Die war in schwierigen Situationen, war sie eine... Ja, da wuchs sie zu einer unglaublichen Größe und hat alle Probleme gelöst.
Weil das mit der Ehe war dann auch nicht mehr so toll. Also jedenfalls war das kein Grund mehr für sie, dann im Osten zu bleiben.
Nein. Und
wurde dann ja auch, wie war denn das, muss jetzt wirklich ganz blöde historische Frage, wenn man sie im Westen, eher im Osten, konnte man sich dann trotzdem scheiden
Doch,
lassen?
Der oder Felsenstein, das muss ich dazu sagen, der Felsenstein hat nachher gesagt, Friedrich, das geht nicht, dass ihre Frau abgehauen ist. Der Felsenstein hat mir eine polizeiliche Abmeldung mit Kind nachschicken lassen. Und daraufhin durfte der Götz uns besuchen in Celle.
Aha. Und so konnte man sich dann auch scheiden lassen?
Scheiden habe ich mich erst lassen, viel später. Da war ich schon in München an Kammerspielen.
Ah, ja.
Da haben wir uns erst 63.
Okay, aber das, so, weil mich das einfach nur interessiert, wie so eine Scheidung über die zwei Systeme. Weil wie gesagt, wir sprechen hier über eine Zeit vor Mauerbau.
Ja, also genau. Und dann nachher war ja die Mauer. Und dann wurde ich drüben geschieden, ohne Anspruch auf irgendwelche Entschädigung.
Mhm. Und schon hat wieder ein neues Nachleben angefangen, sozusagen. Also diesmal war es ein kleines Köfferchen immerhin schon.
Also in München war, ja, ich... Die ganze Zeit, die ich dann im Westen hatte, von 58 bis 63, bis ich nach München ging, bin ich mit Koffer. Ich hatte nichts Persönliches, nein.
Neues Nachleben.
Ja, da in München hatte ich dann ein möbliertes Zimmer.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Ruth Maria Kubitschek. Vom Spatzl zur Romanautorin.
Moment, aber viel vorher mussten Sie ja erstmal zu dem werden, was in das Spatzl dann reingeflossen ist. Auch das kann sich heute eigentlich kaum mehr jemand vorstellen. Also so vom Tellerwäsche zum Millionär. Ihr Durchbruch begann als Leiche.
Ja.
Also im Fernsehen.
Ja, sagen wir mal der populäre Durchbruch.
Der populäre Durchbruch.
Denn vorher habe ich schon im bayerischen Fernsehen die schöne Helena gespielt. Der Trojanische Krieg findet nicht statt. Die Eboli im Don Carlos. Und andere Komödien. Und auf einmal spiele ich in so einem Krimi.
Durbridge.
Falle nach 7 Minuten tot um. Und Deutschland war beteiligt, würde ich sagen. Und dann war ich halt populär. Aber das war gar nicht so toll, weil ich war ja eigentlich eine Charakterschauspielerin, die auf einmal da in dem Ding spielte ich eine Salondame. Und naja, und dann war ich halt... populär, sagen wir mal.
Naja,
es war aber nicht so einfach.
Eben, aber man muss sich das nur zur Erinnerung, also ich habe keine Ahnung, das waren Einschaltquoten von vermutlich
90%, 9, oder?
Ich wollte gerade sagen 70, 90%.
Bestimmt 90.
Ja, es gab also, nicht so viele Auswahl. Ne?
Ich habe keine Ahnung, ja? Vielleicht behaupte ich jetzt
was
völlig Falsches.
Und Sie waren einfach nur tot und damit berühmt.
Ich war einfach nach einer Weile tot. Und dann stand immer nur noch mein Bild auf dem Schreibtisch. Und jeder hat gesagt, also die vom bayerischen Fernsehen, eine Frau damals hat gesagt, aber die Kubitschek spielt doch keine kleinen Rollen, die kommt wieder.
Ja.
Ich kam aber nicht wieder.
Das ist aber überhaupt was, wenn man sich das anschaut, also jetzt mal dann in den Jahren danach, dass Sie eigentlich viel öfter in Nebenrollen ein bisschen als in den ganz großen Hauptrollen geglänzt haben.
Ja, ich war die also im Guldenburg war ich die Frau Balbeck, die Nebenrolle, aber die war trotzdem, war halt die dann da. Das war einfach so.
Aber haben Sie da eine Erklärung dafür?
Nee, ich glaube...
Also sind Sie ein besonders gut ergänzendes Talent zu anderen Protagonisten?
Vielleicht, aber ich bin eben dann trotzdem so stark wie die Hauptfiguren. Also das spielt keine Rolle, ob ich jetzt eine kleinere Rolle spiele. Ich bin dann trotzdem im Bewusstsein der Menschen stark geblieben.
Das ist so. Also auch wenn wir jetzt, wir haben also einen Praktikanten in der Redaktion, den wir jetzt durch alte Folgen von Monaco Franzi gejagt haben, der sich das zum ersten Mal angeschaut hat, der es also nicht kannte. Ja. Aber auch da ist es sofort so, wenn man ehrlich ist, das Spatzl in Monaco, Franzi...
Ist eine kleine Rolle.
Eine kleine Rolle.
Ja, klar. Der Helmut ist die große Rolle. Ich hatte auch ganz wenig Drehtage. Wir haben das jetzt eruiert. Ich hatte höchstens bei jeder Folge 2-3 Drehtage.
Aber trotzdem sagt jeder...
Spatzl.
Helmut Fischer, Ruth Maria Spatzl und Monaco, Franzi.
Aber das ist etwas, was ich auch nicht weiß. Vielleicht ist es das Geheimnis meiner Ausstrahlung oder sowas, dass du, obwohl du eine kleine Rolle spielst, in Kyrial genauso. Ja. Die anderen waren alle groß und ich war die Verlegerin und kam sehr selten vor, aber dann immer heftig und das war's.
Können Sie heute überhaupt noch hören, wenn Sie 30 Jahre später fast immer noch auf das Spatzl angesprochen werden?
Ja, ja, das macht nichts.
Das macht nichts. Ja. Wunderbar. Wenn es nichts macht, hören wir mal kurz rein. Also der Praktikant hat sich nicht aus Spaß das angeschaut, sondern um einfach nur einen Ausschnitt mal, um auch den großen Helmut Fischer noch mal kurz zu hören, der da, glaube ich, gerade von Ihnen gemalt werden sollte.
Ach ja. Oh.
Nicht bewegen, Franz, bitte.
Ja, Spassel, irgendwann muss ich mir ja rühren auch dürfen.
Nicht jetzt.
Geh, Spassel, ich bin ja schon ganz steif im Kreuz.
Weiter nach vorne lehnen. Weiter. Ja, so. Rechten Arm in die rechte Hüfte. Linkes Bein übers rechte Bein. Linken Ellenbogen auf den linken Oberschenkel. Lockerer, Franz, lässiger.
Ja, lässiger, lässiger. Du tust dir leicht, Spassel.
Und schau nicht so verkrampft, Franz, lächle ein bisschen. Nicht so viel, nur ein bisschen. So. Blick etwas höher und schau etwas normaler.
Der, wie meinst du normal, Spassel? Wie soll ich jetzt schauen?
Normal eben, ganz normal, so wie du bist. So, und jetzt nicht mehr bewegen.
Ihre Stimme ist keinen Tag älter geworden.
Ja, finde ich schon. Also, also der Helmut hatte eine wundervolle Sprache, die so einmalig selbst seine Persönlichkeit ausmachte, das ist unwahrscheinlich. Und je länger das vorbei ist, umso kostbarer wird die Sprache vom Helmut Fischer. Hm.
Haben Sie eine Erklärung dafür sonst, warum gerade das so Kult geworden ist? Sie haben genug anderes gemacht, von Guldenburgs eben über Kyrie, aber gerade das ist...
Ja, ich denke, das war vom Süßkind und vom Dietl und von der Besetzung und vom Stoff her einfach ein Glückszufall. Mhm. Das war, weil es so echt ist, es war münchnerisch und dieser Stoff hat sich einfach, der hat alle getroffen ins Herz irgendwie.
Wäre das auch das, wo Sie heute sagen würden in der Rückschau, das war meine Lieblingsrolle oder kommt da dann doch eher wieder die Charakterdarstellerin mit irgendwelchen Theater?
Nein, also ich würde sagen, in der Leichtigkeit, in dem, was ich damals auch gelernt habe vom Helmut Dietl, war das eine sehr wichtige Rolle für mich. Ich habe diese Leichtigkeit nie mehr erreicht. Mhm. Schade, ich hatte vielleicht auch keinen solchen Regisseur, der das von mir verlangt hat. Aber das war sehr wichtig für mich.
Und die Zeit, wo Sie irgendwie neben dem Telefon sitzen und darauf warten, dass möglicherweise einer anruft und was will, die ist wahrscheinlich eh längst vorbei.
Nee, das habe ich schon von Anfang an, das habe ich eigentlich schon 63, habe ich erkannt, dass ich nicht mich nur auf die Schauspielerei konzentrieren darf, weil du eben ab und zu nicht beschäftigt wirst, dein Typ wird nicht verlangt. Und da fing ich schon an zu malen, das war 63. Mhm. Und dann später, also dann habe ich eine Weile gespielt, verschiedene Rollen, aber es waren immer wieder Leerläufe, was aber nicht aufgefallen ist, weil ich im Bewusstsein der Menschen blieb ich präsent. Ja. Aber es waren schwere Jahre. Und nach Tschernobyl zum Beispiel, das hat mich sehr erschüttert, das war ein Einbruch im Grunde in das ganze Leben der Erde. Und da wohnte ich in München, sehr schön, und im Grunde war Monaco Franz und Kyrial und alles. Mhm. Aber ich habe gedacht, du kannst nicht so weiterleben. Für mich war das ein Einschnitt auch in mein persönliches Leben. Und ich wollte was machen, da fing ich an zu schreiben. Und Märchen.
Sie hören 1:1 der Talk mit Ruth Maria Kubitschek, die am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Im Gespräch mit Stefan Parisius von 2011 hat die berühmte deutsche Schauspielerin erzählt, wie die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ihr Leben erschüttert hat. Dies wurde einer der Hauptgründe, ihr Leben nochmal zu verändern und hat schlussendlich auch dazu geführt, dass sie aus München in die Schweiz gezogen ist. Stefan Parisius hat sie daraufhin gefragt, was sie dabei alles in ihr neues Zuhause mitgenommen hat.
Da hatte ich 3 Lampen dabei. Ich hatte aber in der Schweiz, gebe ich ehrlich zu, ich hatte da immer ein Feriendomizil. Mhm. Und da stand ein Bett und ein Tisch und ein Stuhl und da war auch eine Küche. Und ich habe eben die Lampen mitgenommen, weil an denen hing ich. Das war nicht so, schöne Lampen kriegt man sehr selten. Also diese drei Lampen und ein bisschen was zum Anziehen, das ging in meinen BMW. Und als ich aus München rausfuhr, ich hatte hier ja eine schöne große Wohnung und ich habe alles verschenkt und verkauft. Und das war ein tolles Erlebnis. Früher bin ich ja immer gegangen worden. Und jetzt bin ich freiwillig gegangen. Und das ist wieder anders, als wenn du gegangen wirst. Ja. Und naja, und das habe ich dann in der Schweiz eben, da wusste ich, ich gehe jetzt an einen sehr ruhigen Ort und ich liebte diese Gegend, die ist sehr weich, sehr künstlerisch, sehr aquarellig.
Am Bodensee?
Am Untersee. Aha. Und da habe ich dann eben angefangen, vermehrt zu schreiben, zu malen. Also ich bin mehr dann einen Weg nach innen gegangen, weil ich dachte, wenn wir mit der Welt, also wenn wir von einer Energie leben, die tödlich ist, muss ich versuchen, irgendwas anders zu machen.
Das war Tschernobyl, was Sie gerade schon erwähnt haben, der Schreck.
Einfach der schreckliche Unfall Tschernobyl.
Wie ist Ihnen jetzt gegangen, dieses Frühjahr mit Fukushima?
Ja, das ist die Bestätigung. Ich meine, jetzt sind sie in Deutschland alle aufgewacht. Aber es musste eben ein zweites Tschernobyl, wenn man so will, geben. Und im Grunde ist das ja noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich alle begreifen, was das für den Pazifik bedeutet, für die umliegenden Länder. Weil das ja, die beherrschen es ja nicht.
Also mit der Energiewende an sich sind Sie einverstanden. Ja. Machen Sie eigentlich in Ihrem, also das Projekt wurde dann ein großer Garten, heißt der Garten der Aphrodite. Ja. Machen Sie da Solarstrom oder wie?
Ja, wir haben leider, also im Garten habe ich schon Solarlampen alles, nicht? Aber im Haus haben wir schon elektrischen Strom. Und das ist ja ein großes Mietshaus. Also ich habe kein eigenes Haus, wo man sagt, also es ist, wir wohnen zu fünft da drin.
Also so ein bisschen Solar, soweit es halt geht und sinnvoll ist. Sie hätten damals, vor 20 Jahren, aber ja eigentlich auch nach Berlin ziehen können.
Hätte ich, ja. Aber Berlin, das Komische ist, ich habe in Berlin in Grashorst eben damals gewohnt und Berlin war für mich, ich habe diese Mauer nicht rausgekriegt aus mir.
Damals stand sie ja auch noch.
Ja, aber auch, nee,
da war sie gerade knapp weg. Ja.
Aber nee, Berlin ist nicht meine Stadt.
Aber ich frage das ja aus einem anderen Grund. Weil
ach so,
sie damals,
weil der Rademann da wohnt.
Genau, weil sie seit vielen, vielen Jahren, seit Ende der 70er Jahre, glaube ich.
35 Jahre.
Ja, mit Wolfgang Rademann eine Beziehung haben. Und der aber in Berlin halt lebt. Jetzt hätten Sie ja von München auch dorthin ziehen können.
Hätte ich, ja. Aber ich muss was sagen. Ich bin von der Natur irgendwie abhängig. Und die Wälder in Berlin und diese sandige Erde und diese vielen Fichten, glaube ich, in Berlin, das gefällt mir nicht. Und die Seen sind auch nicht schön.
Und da war, also die, Fichte, für mich. Und da war die Fichte wichtiger als der Mann?
Ja. Nein, also sagen wir mal so, nicht wichtiger, aber wir wollten ja nicht unbedingt zusammenziehen. Ich wäre ihm auf die Pelle gerückt, das wäre nicht richtig gewesen. Das ist auch wieder so eine Sache, dass man als Frau auch loslassen muss. Und wenn ein Mann so leben will, wie der Rademann leben will, muss man ihn lassen.
Der Rademann? Also Sie duzen ihn sonst schon, oder?
Schon, aber das geht ja eigentlich die anderen Leute nichts an, eigentlich. Aber jedenfalls, mich zog es immer darunter. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, der Wolfgang liebt das genauso wie ich. Er kommt lieber an den Bodensee, als wenn er jetzt in Berlin in eine andere Wohnung gegangen wäre, weil ich wäre nicht zu ihm ins Haus gezogen. Das ist zu klein. Ja.
Nur für die Bayern 2, die es nicht wissen, Wolfgang Rademann, Produzent, Traumschiff und vieles andere mehr. Also tatsächlich auch aus der Branche. Wie viel sehen Sie sich denn jetzt heute so?
Naja, doch schon. Dieses Jahr haben wir uns sehr oft gesehen.
Ja?
Und jetzt fliegen wir gemeinsam nach New York und nach Alabama.
Was
und
heißt sehr oft? Einmal im Monat, zweimal im Monat?
Ja.
Sowas.
Aber ansonsten wir telefonieren halt
glühen die Telefonleitungen. Naja, die Frage stellt man sich aber ja wahrscheinlich schon, nur noch mal auf ihren Geburtstag rekurrierend, dass dann...
Da ist er da. Also ja, wir gut, sind...
Ja, aber ich meine speziell, wenn man jetzt 80 wird, denkt man ja wahrscheinlich schon auch über Versorgungssicherheit und jetzt gar nicht vom Finanziellen, aber einfach vom Kümmern, dann stehen da sicher auch Worte wie Pflege oder so irgendwann mal.
Das steht bei mir nicht, weil schauen Sie, Sie haben noch genügend Zeit, wenn es soweit ist, daran zu denken. Ich habe eine Denkweise, dass ich sage, ich lebe jetzt und ich lebe heute. Und das Morgen ist total verschlossen. Die Tür kannst du gar nicht öffnen, keiner. Und es hat keinen Sinn, vorauszudenken, was wird, wenn ich einmal nicht mehr laufen kann und wenn ich meinen Haushalt nicht mehr machen kann. Vollkommener Quatsch. Weil wenn du das denkst, dann geschieht es auch. Weil unser Denken hat Kraft. Und weil ich zum Beispiel, ob es die Leute glauben oder nicht, ich denke nicht, dass ich 80 bin. Ich denke, ich bin jung. Und dadurch kann ich alles schaffen. Und wenn ich natürlich denke, oh Gott, jetzt werde ich Demenz und mir fallen auch manchmal die Namen nicht ein. Aber ich denke nicht, dass ich eines Tages nicht mehr kann. Und wenn, falle ich tot um. Und da ich keine Angst vor dem Tod habe, falle ich dann eben um und bin tot.
Kommt sehr viel aus der Meditation, glaube ich, die Sie machen. Also Sie sind dann, nur auch da wieder der Vollständigkeit halber nachgereicht, Sie haben sich viel mit Esoterik beschäftigt, meditieren seit Jahrzehnten täglich. Ja. Darum geht es auch in Ihrem Buch, auf das wir gleich kommen, wo noch gleich ein Ausschnitt auch draus kommt. Stellen Sie sich das so vor, dass Sie dann wirklich in eine Meditation gehen und dann nicht mehr aufwachen?
Das wäre schön. Das wär ja ein toller Tod. Ich weiß nicht, ob ich den verdient hätte, weil unseren Tod verdienen wir uns auch mit unserem Leben. Aber es wäre wunderbar. Du gehst in dich hinein, du atmest, du betest. Meditieren ist ja beten. Und man nennt es nur Meditieren, aber im Grunde sind es Gebete. Und wenn du im Gebet hinübergehen würdest, na, das wäre super.
Hat sie das geschmerzt, dass man sie eine Zeit lang so irgendwie in eine Esoterik-Ecke, bleib mir weg mit den Steinen, die straffen und das links drehende Wasser. Und
die spricht,
auch noch mit Bäumen. Ja. Tut es weh?
Das hat damals wehgetan, weil ich ja was anderes meinte. Also in diesem Märchenbuch war drin, Erbarmen mit den Bäumen. Damals ging es den Bäumen sehr schlecht. Und eine Blume, wie kostbar die ist. Und ich meine, das vernichtet eben die Natur und auch uns Menschen. Also mir tat die Natur mehr leid, muss ich ehrlich sagen, als die Menschen, weil die Natur hat keinen Anwalt, der für sie eintritt.
Bevor wir auf das aktuelle Buch gleich kommen, müssen wir, glaube ich, eins, nur weil wir gerade über den Garten auch schon kurz gesprochen haben. Und ich glaube, in Ihrem Interesse sollte man das sagen, weil da kommen, glaube ich, immer noch Busladungen von Besuchern, die einfach mal bei Ihnen vorbeischauen wollen.
Das geht nicht mehr, nein.
Eben.
Ja.
Also das heißt, bitte besuchen Sie Frau Kubitschek nicht mehr.
Nein, wir haben keinen Parkplatz und inzwischen sind wir so zugebaut, dass wir gar keine Autos unterbringen können.
Also das heißt, diese Führung, was haben Sie ja, viele Jahre war das ja?
Ja, ein paar Jahre, 5 Jahre hatten wir ihn offen, bis dann eben Tausende kamen. Und dann war die Straße zugeparkt und das Dorf hat sich aufgeregt und jetzt bleibt er halt geschlossen. Also wir lassen ab und zu jemand rein, aber keine Busladungen mehr.
Eine Menge Liebe ist auch in dem aktuellen Buch unseres Gastes heute, Ruth Maria Kubitschek. Das Buch heißt Sterne über der Wüste. Ich versuche, Frau Kubitschek, eine kurze Inhaltsangabe. Ältere Österreicherin lebt in Marokko mit einem Derwisch zusammen. Und es gibt dann eine Wendung, wo die Frau auch plötzlich einen radikalen Neuanfang macht und nichts mitnimmt als ihre Handtasche.
Yeah.
Irgendwie klingt mir das bekannt, oder?
Ja, also du kannst ja nur das schreiben, was du selber erlebt hast und was du nachvollziehen kannst und was der Wahrheit entspricht. Wenn ich das jetzt schreiben würde und ich hätte das selber nie durchgemacht, dann würde man sagen, naja, Fantasie, das gibt's ja nicht.
Und dann hat die auch noch eine Enkelin, die Helena heißt.
Ja, na die habe ich dann bewusst auch meine Enkelin gefragt, weil ich hatte sie erst Marie genannt und Sophie und Marie, das war zu ähnlich und dann fiel mir doch kein anderer Name ein als Helena und sie hat mir erlaubt, dass ich die so nennen kann.
Weil die Enkelin im echten Leben
eben Helena heißt.
Tatsächlich auch Helena heißt. Klingt ein bisschen so, als würde dieses Buch dann auch wieder mit Ihnen in der Hauptrolle verfilmt, so wie Ihre letzten Bücher?
Also ich habe es geistig schon, sagen wir, gewollt, aber es ist eben schwierig diesmal, glaube ich, weil es in Marokko spielt und weil jetzt überall da Unruhen sind und weil man... Wir bräuchten einfach 2 marokkanische gute Männer. Und ich weiß nicht, ob doch, das gelingt.
Die Marokkaner werden sagen, bei uns gibt es so viele gute Männer.
Ja, Schauspieler halt.
Ach so, Schauspieler.
Ja.
Also der eine wäre dann der, der jetzt gleich stirbt in der Stelle, die Sie vorlesen. Das ist der, mit dem die Österreicherin lange zusammen
verheiratet
war. Und der andere ist dann ein anderer, mit dem sie ein Geheimnis hat.
Ein Geheimnis hat. Und das verraten wir nicht, welches Geheimnis.
Sonst kauft ja keiner das Buch, das wäre doch blöd. Also, aber damit es zu dem Neuanfang kommen kann und zu der Umorientierung, muss ja der eine Kerl erstmal weg.
Muss erstmal sterben.
Muss erstmal sterben und den haben sie sozusagen weggeschrieben mit einer Todesart, die, wenn ich mir gerade angehört habe, was Sie sich da wünschen würden, wäre ihnen das auch recht. Also der ist ein Derwisch.
Ein Sufi-Meister.
Ein Sufi-Meister.
Das ist, die sind im Derwischorden im Grunde verankert, aber es sind Menschen, also große Meister sind die Sufis, die über allen Religionen eigentlich stehen, aber im Islam verhaftet sind.
Und jetzt lassen Sie ihn mal sterben.
Jetzt lasse ich ihn sterben. Die Derwische und die Schüler bildeten still und konzentriert einen großen Kreis. Langsam kreuzten sie die Arme über der Brust, verneigten sich tief, dann begannen sie sich zu drehen. Langsam zunächst, um dann in einer mühelosen, fließenden Bewegung schneller zu werden. Der Rhythmus der Musik steigerte sich allmählich und wurde zwingend. Die Umdrehungen der Derwische wurden ebenfalls schneller. Ihre Röcke bauschten sich, die rechten Hände flogen nach oben, öffneten sich zum Himmel und die linken Hände zeigten zur Erde. Ihre Köpfe neigten sich leicht nach links und ihre Augen waren offen, doch ihr Blick haftete nirgends. Sophie flüsterte eine Erklärung. Helena, Sie verbinden die Energien des Himmels mit der Erde und Ihre Köpfe neigen sich in eine andere Welt, aber Ihre Körper drehen sich in dieser. Mit Ihnen kreisen alle Sterne, Planeten und unzählige Welten um diesen unbewegten Punkt. Die Himmel antworten und all diese unsichtbaren Reiche reihen sich ein in den Tanz. Helena schaute atemlos gebannt dem immer wilder werdenden Tanz der Sufis zu. Auf einmal ein Aufschrei und Muad fiel kerzengerade aus der Reihe in den Sand. Sofort stand alles still und einer schrie: Eine Decke! Sophie sprang hoch, eilte erschrocken zu Muad und kniete sich vor ihm hin. Das ist eine kleine Kostprobe aus dem Buch Sterne über der Wüste.
Und dann ist er tot. Und wenig später macht dann Sophie eben diesen Neuanfang mit der Handtasche. Wie lange schreiben Sie an so einem Buch?
Ich habe an diesem Buch ein Dreivierteljahr geschrieben, weil immer die Idee sehr wichtig ist. Und dann, ich wollte über einen Sufi-Meister schon immer schreiben. Ich habe schon im Wunder der Liebe einen Sufi-Meister aus Kaschmir auftreten lassen. Aber im Film hat man den gar nicht gezeigt. Und jetzt... Weil mich das sehr interessiert, dass wir die Religionen verbinden und weil die Sufis immer, in jeder Religion gab es Sufi-Meister, ob in der türkischen, christlichen, hinduistischen, buddhistischen Religion, aber sie standen immer drüber, sie haben alle Religionen verbunden und so einen Menschen wollte ich schaffen.
Heute Abend ist, Sie haben gerade schon erwähnt, Wunder der Liebe, wie viele Bücher haben Sie insgesamt geschrieben?
Jetzt, das ist mein zehntes Buch.
Und heute Abend große Buchpräsentation im Künstlerhaus in München. Sind Sie bei sowas noch aufgeregt?
Doch, ja? Ich habe schon heute Nacht schlecht geschlafen.
Echt?
Ja, ich bin nach wie vor aufgeregt, natürlich. Weil du hast ja immer mehr Verantwortung. Je älter du wirst und je mehr du, wenn du sowas jetzt schreibst, da hast du natürlich eine Verantwortung. Und dann bin ich schon aufgeregt.
Wieso haben Sie da mehr Verantwortung? Man könnte ja auch sagen, man muss nicht mehr so lange planen, wie das andere zum Beispiel.
Na, das nicht. Es ist eine andere Art von Verantwortung für das, was du jetzt rausgibst. Also, wenn ich 40 wäre oder 20 und ich schreibe so ein Buch, sagt man, ein Erstlingswerk. Aber jetzt ist es mein 10. Buch und es beschäftigt sich, sagen wir mal, mit den Religionen. Ich habe ja auch noch eine, die Sophie kommt ja aus einer Hugenottenfamilie. Also ich habe versucht, die Berber, also ein Volk, was sehr freiheitlich ist, und die Hugenotten waren auch ein Volk, die sehr freiheitlich waren, aber in die Figuren einfließen zu lassen, um zu zeigen, was für tolle Religionen auf der Welt sind, aber leider enden sie immer in einem Machtkampf und man kann sie durch die Liebe vereinen.
Das wäre jetzt eigentlich schon das Schlusswort gewesen.
Ja.
Ich wollte dabei noch fragen, warum von den 10 Büchern kein einziges eine Autobiografie ist.
Ja, die habe ich angefangen und dann bin ich, nachdem meine Schwester gestorben ist, hatte sie über unsere Mutter geschrieben und dann wollte ich das machen und dann war ich so mit der Kindheit fertig und dann habe ich gedacht, oh Gott, dann stehe ich irgendwie nackt da. Also habe ich es gelassen.
Haben Sie jetzt auch den Eindruck, nackt dazustehen?
Doch, ein bisschen schon. Echt? Also ich meine, ich habe sehr viel hergegeben von meinem Leben, aber sehr vieles auch nicht.
Ah, das besprechen wir dann gleich noch.
Ja.
Was wird Ihr nächster Neuanfang, Frau Kubitschek? Sie haben schon so viele gemacht in Ihrem Leben.
Naja, ich weiß es nicht, aber ich denke, den kann man eben auch nicht planen. Für mich ist das Leben Gott. Und wenn der liebe Gott will, sagen wir mal so, dass ich noch einen Neuanfang haben soll, dann bin ich bereit.
Wir schauen zu. Gespannt. Vielen Dank für die Zeit, Ruth Maria Kubitschek.
Danke.
Das war 1:1 der Talk mit Ruth Maria Kubitschek. Ein Gespräch von 2011. Bis zu ihrem Tod am letzten Samstag lebte sie zurückgezogen auf ihrem Anwesen in Ascona in der Schweiz und hat sich dem Schreiben, der Malerei und dem Gärtnern verschrieben. Kubitschek sei im Krankenhaus gestorben, sagte ihre Sprecherin, und ihre letzten Worte seien gewesen: Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt.